herzlich willkommen zu Folge 197 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge ist der Tim. Hallo Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Ja, an dieser Stelle dann jetzt erstmal noch eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir es letzte Woche leider nicht geschafft haben. Ihr seht, auch diese Woche ist die Personalsituation angespannt, aber immerhin sind wir zu zweit und werden euch dann jetzt dementsprechend das nachliefern, wobei wir letzte Woche nicht sprechen konnten und das war ja auch schon einiges und eben auch noch alles Aktuelle aus der vergangenen Woche. Dann sind ja wirklich auch einige Themen liegen geblieben. Ne? Also es gibt zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Die Transferphase ist vorbei, aber, und das ist dann vielleicht irgendwie ein ganz gutes Thema zu Beginn, es gibt sehr, sehr gute Nachrichten von der Sponsorenfront. Die Fortuna hat einen neuen Sponsorendeal eingetütet, und zwar mit Vodafone.
Ist überfällig. Also ich muss sagen, das ist ja immer so, wenn man auf die Fortuna guckt und auf Düsseldorf gleichzeitig guckt, dann reibt man sich ja immer die Augen, warum die so um die Fortuna herumeiern. Also irgendwann muss es ja mal klappen. Hätte eigentlich darauf gesetzt, dass Vodafone noch darauf wartet, dass Fortuna irgendwann mal wieder in die Bundesliga aufsteigt. Aber was genau sich dahinter verbirgt, ist ja auch noch ein bisschen im Wagen, ne?
Ja, also ich denke, so wie kommuniziert wurde, ist ja relativ klar, dass das jetzt kein Deal in einem riesigen Umfang ist. Also mit Sicherheit ist Vodafone da jetzt nicht in der gleichen Art und Weise eingestiegen, wie das ursprünglich gedacht war von den großen Fortuna für alle Partnern, die man sich da erhofft hatte. Allerdings, allein, dass die jetzt erstmal diesen Schritt gehen, als eines dieser großen Unternehmen, die halt in Düsseldorf ansässig sind. Das ist, glaube ich, erstmal schon mal ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Spricht ja auch nichts dagegen, vor allem bei einem theoretischen Aufstieg, aber auch ganz generell, dass sie vielleicht ja, wenn diese Partnerschaft jetzt gut funktioniert, die ihr Engagement halt irgendwie auch langsam in Zukunft dann irgendwie nochmal hochfahren. Das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Und vielleicht hat das ja sogar auch eine Signalwirkung auf die anderen großen Unternehmen, die man in den letzten Jahren so ein bisschen verschreckt hat, dass man sieht so, vielleicht hat sich da bei Fortuna ein bisschen was gedreht und vielleicht kann man da irgendwie wieder einen Schritt aufeinander zumachen und das wäre natürlich ganz, ganz großartig, auch wenn, ja, wie gesagt, wir natürlich immer noch alle irgendwo hoffen, glaube ich, dass man es irgendwie schafft, diesen riesigen Partner an Land zu ziehen, um halt Fortuna für alle wirklich abzusichern. Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie halt die Lage gewesen ist jetzt in den letzten Monaten und eigentlich ja sogar fast Jahren an dieser Front, dann müssen wir einfach unglaublich glücklich sein, dass das passiert ist.
Ja, sicher. Also ein Partner, den ich nicht extra googeln muss, weil er mir noch nicht bekannt ist, ist immer gut. Und ich hoffe auf Letzteres. Also ich sehe das jetzt nicht, dass der Einstieg ist zu einer großen Partnerschaft, die sich dann von automatisch ausweitet. Aber es könnte ja sein, dass andere Unternehmen, die ansässig sind im Großraum Düsseldorf, sich dadurch animiert fühlen, vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken, ob man nicht die Fortuna unterstützen kann. Ja, auf dem Weg, wo auch immer hin. Und ich glaube, da das alles noch sehr nebulös ist, sprechen wir doch eher mal auf dem Weg, über den Weg, auf dem wir Partner haben, die uns begleiten.
Genau, dann glaube ich, müssen wir, auch wenn es jetzt da schon ein paar Tage her ist, dann auf jeden Fall mal das große Thema Transfer bzw. Transferschluss abarbeiten. Letztendlich muss man sagen, dass die Fortuna dann doch ziemlich umtriebig gewesen ist in der Phase. Man hatte, glaube ich, vorher angekündigt, dass man gerne den Kader ein bisschen verschlanken würde. Und das hat man jetzt auch getan. Man hat 4 Spieler abgegeben, hat 2 neue Spieler geholt. Wenn man dann, glaube ich, noch mit berücksichtigt, dass Dennis Jastremski bis zum Ende der Saison ausfallen wird, wird man also insgesamt 3 Spieler weniger im Kader haben, dass das dann relativ schnell auch mal zu dem einen oder anderen personalen Engpass führen wird oder kann, haben wir jetzt da sogar im Hannover-Spiel schon gesehen. Aber Ich glaube trotzdem, und das war ja irgendwie auch so eine ganz einhellige Meinung, dass man eigentlich ganz zufrieden sein kann damit, wie es gelaufen ist, wenn es auch nicht optimal war. Tim, was denkst du dazu?
Ja, also natürlich sieht das doof aus, wenn man in Hannover komplett ohne Mittelfeld gefühlt erstmal oder ohne, sag ich mal, ein Mittelfeld hinfährt, was Spielpraxis hat in den letzten Wochen. Aber man muss ja auch sagen, die Spieler, die man jetzt abgegeben hat, die wären ja jetzt auch nicht die 1B-Lösung gewesen, sondern eher die zweite Lösung. Also das waren ja jetzt schon sinnvolle, also Spieler, die man abgegeben hat, mit denen man einfach nicht mehr geplant hat. Man hätte sich vielleicht noch gewünscht, dass noch ein weiterer Spieler kommt. Gerade für die Sechs, aber da hat man ja den Königstransfer wahrscheinlich letzten November schon gemacht. Aber da kommen wir dann später drauf.
Ja, da kommen wir in der Tat später nochmal drauf. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist, was vorher schon klar war, vor unserer, also nach unserer letzten Folge war, dass man Jolly Device in die Eredivisie ausgeliehen hat für ein halbes Jahr. Man hat Felix Klaus an Greuther Fürth abgegeben und ja, hat Moritz Boni-Kvarteng dazu geholt. Das haben wir ausreichend besprochen. Und was jetzt eben neue News sind, was Neuigkeiten sind, ist, dass man Moritz Heier dazu geholt hat. Einen Spieler, den Daniel Thun empfohlen hat, weil er eben schon in Osnabrück mit ihm gearbeitet hat, weil er beim HSV mit ihm gearbeitet hat und ja, der halt relativ wenig Spielpraxis bekommen hat bei den Hamburgern. Defensiv-Allrounder, kann Linksverteidiger spielen, kann Rechtsverteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen, kann defensives Mittelfeld spielen. Also das ist auf jeden Fall jemand, den man, glaube ich, ganz hervorragend brauchen kann, wenn man so ein Schweizer Armeemesser hat. Ich glaube, er hat einen 1,5-Jahres-Vertrag bekommen, allerdings einer, der eine Option enthält, dass er sich relativ schnell ja noch um ein weiteres Jahr verlängern könnte. Und ja, ich meine, wie wir alle wissen, haben wir ihn jetzt auch schon zweimal spielen sehen für die Fortuna, beides mal auf der Linksverteidigerposition. Ja, ist das jemand, der dir viel gesagt hat, Tim? Ist das jemand, von dem du viel
Nein.
hältst?
Also ich hatte den Namen schon mal gehört und da klingelte auch was mit dem HSV. Aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, wenn der jetzt gerade keine Spielpraxis beim HSV bekommt, das wäre doch die Top-Lösung für unsere Probleme. Ehrlich gesagt, war ich, als die Verpflichtung dann, glaube ich, direkt nach unserer Aufnahme, wo wir vehement Verpflichtungen gefordert hatten, kam ja direkt Dienstag der Vollzug. Als es dann kam, naja, da habe ich gedacht, okay, der wird dann halt eingewechselt, wenn einem anderen die Puste ausgeht oder sich noch jemand die Gelbsperre abholt, dass er direkt so viel Spielzeit bekommt, das hätte ich an dem Dienstag nicht für möglich gehalten. Von daher, wir gucken ja gleich nochmal in die Spiele rein, wie er mir da aufgefallen ist. Aber im Moment der Verpflichtung habe ich gedacht, das ist eine Verbreiterung des Kaders.
Ja, habe ich ehrlicherweise auch gedacht. Also ich hab das auch nicht kommen sehen, dass man einfach ab Sekunde 1 komplett auf ihn als Stammspieler setzt. Kann sich natürlich noch ändern, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so gedacht. Also Daniel Thun muss wirklich sehr, sehr große Stücke auf ihn halten. Und ja, bisher,
Ja.
weiß ich nicht, es ist natürlich jetzt kein Spieler, der Bäume ausreißt. Ich weiß auch nicht, ob das jemand ist, der jetzt riesige, offenkundige Stärken mitbringt, aber es ist vielleicht eben auch ein Spieler, der nicht so viele Schwächen hat, sondern einfach halt irgendwie relativ grundsolide ist. Und ja, das ist natürlich erstmal nicht so schlecht, jemanden zu haben, auch wenn es vielleicht wünschenswert wäre, ja, dass er etwas mehr um seinen Stammplatz würde kämpfen müssen
Ja
im
gut,
Augenblick.
aber warten wir mal ab, wenn Emma wieder zurückkommt und vielleicht auch irgendwie das erste Mal in dieser Saison zu seiner Form findet, wer dann auf der Linksverteidigerposition, wo ich ihn noch an dem Dienstag noch viel weniger erwartet habe, dann spielen wird. So. Genau. Dann wurde noch Joshua Kwasi abgegeben. Also man hat, glaube ich, die Leihe mit Hoffenheim beendet und Hoffenheim hat ihn direkt nach Fürth verliehen, wo er jetzt auch am Wochenende, das habe ich mitbekommen, auf jeden Fall gespielt hat. Damit werden wir uns dann nochmal näher beschäftigen mit den ersten Schritten eines Joshua Kwasi in Fürth, wenn dann Fürth schon bald nach Düsseldorf kommt.
Ja, ich glaube, ich auch irgendwie ein Transfer, ja, den man verstehen kann. Ne? Also hat er wirklich sehr, sehr wenig Spielzeit hier gesehen. Ich finde es super schade, weil ich den eigentlich vom Skillset richtig, richtig cool fand. Also ich würde mich echt für den freuen, wenn der jetzt bei Fürth diese Spielzeit bekommt und dann eben auch diese Entwicklungsschritte geht, die wir ihm hier halt irgendwie nicht zugestehen konnten. Aber das war dann ja auch zuletzt in den wenigen Kurzeinsätzen, die er hier bekommen hat, immer eher doch Richtung etwas wackelig und von daher wahrscheinlich ganz gut. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, dass man sich jetzt auf der Innenverteidigerposition so deutlich ausgedünnt hat. Also deutet dann klar darauf hin, finde ich, dass man wahrscheinlich doch eher wieder Richtung Viererkette gehen will oder dass man halt Richtung Viererkette wieder mehr gehen muss auch. Denn man hat dann ja eben mit Haya nur einen Allrounder irgendwie verpflichtet, der halt eben auch so viele andere Positionen vielleicht abdecken muss. Und ja, also da hat man sich auf jeden Fall verschlankt und verschlankt hat man sich auch im zentralen Mittelfeld, denn man hat wirklich in den allerletzten Momenten eben auch noch dieses Missverständnis mit Noam Bamba beendet. Auch da hat man die Leihe mit Leverkusen beendet. Leverkusen hat ihn in die belgische erste Liga ausgeliehen. Und da werden wir uns wahrscheinlich dann noch etwas weniger mit beschäftigen, welche Entwicklungsschritte Bamba jetzt irgendwie in dieser Rückrunde irgendwie noch nimmt. Wird wahrscheinlich ganz interessant sein, irgendwann mal zu sehen, ob er irgendwie noch die Kurve bekommen hat oder nicht. Aber hier bei Fortuna hat es auf jeden Fall nicht funktioniert und eigentlich auch ab dem ersten Moment ehrlicherweise nicht funktioniert und deswegen ist auch, wenn man da an diesem Punkt jetzt einen Spieler weniger hat, der Verlust ein sehr geringer.
Ja, also ich habe im ganzen Januar, wo man dann gemerkt hat, die Rückrunde beginnt und er spielt weiterhin keine Rolle, ja auch nur darauf gehofft, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Also habe da nicht mehr dran geglaubt, dass auch wahrscheinlich jetzt im Spiel gegen Hannover, wo wir die Sperren hatten, so wie ich das eingeschätzt habe, wie Daniel Thun mit ihm geplant oder nicht geplant hat, wäre auch da Bamba nicht zum Zug gekommen. Von daher ist es auch nur folgerichtig, dass man ihn jetzt woanders seine nächsten Schritte machen lässt. Und ich freue mich für alle Fortuna-Fans, die sich im Sommer voller Euphorie Bamba auf ihr Trikot geflockt haben. Das war ein Missverständnis.
Ja, also jetzt so aus rein subjektiver Sicht, die Leute, die bei ihren Regeln, also die ich so sehe, die bei ihren Stadion besuchen, das Bamba-Trikot stolz tragen, das sind wenige. Das sind bisher sehr, relativ wenige. Ich weiß nicht, ob es da welche gibt, aber Ben ist das natürlich ein wunderbares Sammlerstück für eBay-Kleinanzeigen irgendwie in 12 Jahren oder so. Eine wahre Rarität.
Also alles Gute an dieser Seite für den weiteren Weg von Noam Bamba.
Das war jetzt ein bisschen suffisant.
Nein, es ist einfach so, dass es ja durchaus manchmal diese Spieler gibt. Manchmal geistern mir so Spieler durch den Kopf, an die ich ewig nicht mehr gedacht hatte. Und der wird einer davon sein, wo man vielleicht in ein paar Jahren denkt, ach, wisst ihr noch, da, wenn man ihn dann bei einem anderen Verein spielen sieht, weil Potenzial hat er ja anscheinend, sonst hätte er nicht Champions League schon gespielt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass das natürlich super spannend sein wird zu beobachten, ne? Ob er es noch hinbekommt oder eben nicht. Aber ich glaube, wie schon gesagt, hier bei uns war es eben nicht mehr möglich.
Damit kommen wir immer näher zum eingeschlagenen Weg in dieser Liga. Das Spiel gegen Ulm, das haben wir beide zusammen im Stadion gesehen. Erstmal fand ich es total schön, wieder mal im Stadion zu sein. Dann auch noch mal endlich wieder in die Kurve so zu gehen. Also das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich war ja immer sonst auf der Tribüne.
Du bist sonst immer da, weiß ich nicht, irgendwo im Oberrang, ne?
Richtig, auf der Süd. Genau. Und das war für mich nochmal wieder so ein Erlebnis. Es fühlte sich so oldschool an. Kenne ich ja sonst nur von Auswärtsspielen meistens. Das war auf jeden Fall schon mal ein Highlight für den Tag. Auch wenn es gefühlt, ich weiß nicht, du kannst es besser einschätzen, nicht ganz voll geworden ist, richtig?
Ja, also es war gerade jetzt im Vergleich mit den letzten Wochen, wo man ja dann auch durchaus etwas andere Gegner zu Besuch hatte, war es natürlich jetzt nicht prall gefüllt, was dann, glaube ich, aber auch gegen so einen Gegner okay ist. Dazu kommt ja dann irgendwie auch das Heimspiele der Fortuna, natürlich dann doch oft unterhaltsam sind, aber dann ja in dieser Saison oft mit wenig Aussicht auf eigenen Erfolg. Das war jetzt diesmal ja zum Glück anders. Man hat mal wieder ein Heimspiel gewonnen. Da hat man ja nicht so viele eingesammelt, Heimsiege in dieser Saison. Und hat es dann eben auch geschafft, zum ersten Mal seit September mal wieder zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Also die Sequenz, wo man das beim letzten Mal geschafft hat, waren die Spiele gegen Hannover und Hertha. Also wir wissen, glaube ich, ungefähr, dass das eine Halbserie her sein muss. Also von daher war das natürlich erstmal eine richtig gute Sache und, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Tabelle. Es ist eben einfach so, ne, dass du halt, wenn du mal irgendwie zwei Spiele gewinnst, so, dann machst du halt einen kleinen Satz und bist halt eben wieder oben dran. Und die Fortuna hat es eben mit diesem Spiel geschafft, sich dann so ein bisschen da in diesem Verfolgerfeld zu Rang 3 halt so ein bisschen wieder festzubeißen. Aber wie sie das gemacht hat, hat dann ja die Fantasie eher weniger angeregt, wenn es halt irgendwie darum geht, sich vorzustellen, dass man vielleicht irgendwie auch im Mai noch um den Aufstieg mitspielt, oder?
Ja, also ich sag mal, ich glaube, das Adjektiv Vogelwild ist für dieses Spiel wie geschaffen. Also, dass man sich gegen Ulm mit mehreren Führungen danach teilweise so schwimmend und wenig sattelfest hinten zeigt und teilweise von Ulm hergespielt wurde, das lässt schon tief blicken. Und von daher war das auch irgendwie auf der unserer Rückfahrt, glaube ich, so, dass man die drei Punkte mitgenommen hat, aber irgendwie trotzdem ein Stück weit mehr Abschied genommen hat von Träumereien in Richtung Aufstieg, also wegen der Leistung. Ging da so das zur Abwehrleistung das Bonmot Hayakiri durch den Kopf, was ich dann anbringen wollte für die Folge an Montag, die wir nicht aufgenommen haben. Also da musste sich noch einiges sortieren in der Abwehrarbeit und man hat gesehen, dass Ulm mit Batista Meyer und auch Lalovic irgendwie auch schon quirlige und auch Krattenmacher sehr quirlige Spieler hat und damit ist Fortuna teilweise überhaupt gar nicht zurechtgekommen. Eigentlich ziemlich krass, dass Ulm auf dem mittlerweile, nee, ich glaube immer noch auf dem Relegationsplatz oder schon auf dem vorletzten Platz steht. Ich habe es jetzt dieses Wochenende untenrum nicht mehr verfolgt, aber also das waren sehr glückliche drei Punkte und von der Art und Weise, wie man sie erspielt hat, nicht eine Steilvorlage für Aufstiegsträumereien.
Nee, also ich glaube, das Einzige, was einem da wirklich Hoffnung machen konnte, ist, dass man irgendwie weiter gesehen hat, dass ja, man eine ziemlich effektive Chancenverwertung halt hat, ne?
Jo.
Weil irgendwie man natürlich mal wieder zwei Gegentore gefressen hat. Nichts anderes konnte man vor diesem Spiel halt erwarten. Dann macht man halt trotzdem, obwohl man gar nicht so wahnsinnig viele eigene Chancen hat, halt diese drei Tore, die es dann braucht. Das ist ja irgendwie erstmal gut. Und schafft es halt eben auch in der zweiten Halbzeit, als man ja durchaus dann von Ulm auch über sehr lange Phasen halt hinten reingedrückt wird,
Ja.
das ganz gut irgendwie zu verteidigen. Es braucht dann irgendwie noch eine sehr schöne, eine sehr wichtige Kastenmeier-Glanzparade. Aber man lässt jetzt natürlich auch nicht super viele Chancen zu und super riesige Chancen zu. Ob das jetzt so der Maßstab sein soll, ist natürlich irgendwie mal die andere Sache. Es wurde dann, glaube ich, von Seite des Trainerteams nochmal sehr stark diese Widerständigkeit gelobt. Das ist ja irgendwie auch so ein schönes neues Bonmot, das man dann häufig benutzt. Wenn man es jetzt positiv drehen will, dann kann man das ja wirklich irgendwie auch hervorheben. Ne, also und ich glaube, wir haben ja auch durchaus nicht zuletzt in dieser ganzen Ära von Daniel Thun ja auch große Sympathien dafür entwickelt, dass man immer mal wieder halt Spiele gewinnt, wo man gar nicht so offenkundig so aussieht, als wäre man halt die bessere Mannschaft. Also wenn man halt zu dieser Identität wieder zurückfindet, hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Von daher, ja, war das dann, glaube ich, ganz gut, dieses Spiel halt irgendwie erstmal einfach mitzunehmen und das eben auch relativ schnell wieder zu vergessen, weil es war eigentlich schon dadurch, was eben mit diesem Spiel war, klar, dass man irgendwie das meiste, ja, auf das man sich jetzt irgendwie in diesem Spiel gegen Ulm noch verlassen konnte, dass man da einiges von wurde über Bord werfen müssen, weil man halt das gesamte defensive Mittelfeld ja,
Ja.
austauschen musste, weil eben mit Giovanni Haag und Isak Johannesson ja, eben die beiden wichtigen Zentralspieler ihre fünfte gelbe Karte gesehen haben.
Ja, das war zudem irgendwie der bittere Beigeschmack des Nachmittags, neben dem, ja, vielleicht nicht gerade berauschenden Spiel. Aber also, was mich wiederum sehr gefreut hat, ist, dass bei der effektiven Chancenverwertung auch David Kownacki wieder dabei war, weil ich irgendwie mehr und mehr den Eindruck bekomme, dass der noch ein entscheidender Faktor werden kann, dafür möglichst lange, sage ich mal, den Tabellenrechner anzuwerfen, weil der befindet sich in den letzten Wochen durchaus in einer ganz guten Form. Wir werden auch gleich gegen Hannover dazukommen, aber er macht halt jetzt auch seine Tore, das kann ihm nur helfen. Und mittlerweile möchte er auch unbedingt, also fühlt sich ja pudelwohl wieder in Düsseldorf, davor bewahrt werden, dass Bremen ihn zurückhaben will. Das ist natürlich ein bisschen zwiespältige Sache. Je besser er jetzt in der Rückrunde performt, desto eher möchte Bremen wahrscheinlich David Kownacki wieder in Grün-Weiß sehen. Aber naja, das ist vielleicht dann eine Diskussion für Ostern. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, dass David Kownacki wieder ein entscheidender Faktor wird bei der Fortuna.
Ja, absolut. Also ich fand auch, dass er jetzt gegen Hannover in einem Spiel, das relativ undankbar für ihn war, dass er da auch weiterhin gut ausgesehen hat. Also da kann man jetzt, glaube ich, wirklich davon sprechen, dass da ein klarer Trend erkennbar ist. Und ja, das ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns in der restlichen Saison auf ihn verlassen können.
Was wiederum uns zu einem Spieler führt, den ich leider auch dann negativ hervorheben möchte, also und wo wir dann auch vielleicht die Überleitung zu Hannover schaffen. Ja, Lundahl hat gegen Ulm eine ziemlich schwache erste Halbzeit gespielt, wurde deshalb auch folgerichtig ausgewechselt. Dummerweise macht Zimbo, der ihn ersetzen soll, dann auch noch einen entscheidenden Fehler beim 2:2. Das sieht da auch nicht gut aus. Aber ja, ob das so der. Für mich ist momentan Lundal eher ein Schwachpunkt in der Viererkette von Fortuna und auch ein Grund dafür gewesen, dass Ulm ja phasenweise so machen konnte, also sehr, sehr viel Freiheiten hatte und Fortuna auseinandergespielt hat. Und auch in der zweiten Halbzeit hat da Zimmermann auch nicht wirklich für Stabilisierung gesorgt. Was mich so ein bisschen zu der Frage bringt, ob das auf der rechten Verteidigerposition gerade die Schwachstelle ist unserer Fortuna und wie man die beheben kann.
Ja, vielleicht können wir die Frage nochmal so ein bisschen ans Ende vom Hannover-Spiel schieben.
Ja, ja. Also ich
auch gerne, ich spoiler
jetzt
nicht,
mal.
Weil ich da gar nicht so eine richtige Antwort drauf habe. Zum einen, weil irgendwie Lundahl, also weil irgendwie die Leistung offensiv und defensiv wieder sehr unterschiedlich gewesen ist jetzt auch gegen Hannover. Also vielleicht schieben wir das ein bisschen in die Zukunft, weil wir auch überlegen, wie man gegen Hertha spielen könnte.
Ja, also ich spoilere jetzt jeden schon Fall mal. Die Begründung kommt gleich. Habe leider gleich mehr Fragen als Antworten zum Hannover-Spiel. Die Deutsche Bahn mir das nicht so gut möglich gemacht hat, durch ihr Internetangebot das komplette Spiel zu sehen. Das war sehr traurig. Von daher kommen gleich ein paar Fragen, aber dann schieben wir das mal nach das Hannover-Spiel sehr gerne. Aber ich teaser jetzt schon mal an, dass ich dazu Fragen habe.
Genau, also eben, wir haben jetzt ganz kurz das Ulm-Spiel nochmal zusammengefasst. Wir gucken jetzt eben auch nochmal auf das Hannover-Spiel, aber auch da etwas anders, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Weil eben nicht genug Leute bei uns das Spiel über 90 Minuten sehen konnten. Aber die Frage ist vielleicht auch, wie viel man von diesem Spiel am Ende eben für die Zukunft mitnehmen kann und überhaupt auch mitnehmen muss, weil es vielleicht eben auch ein Spiel in einer kleinen Sondersituation war.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es mussten zwei Spieler gelb gesperrt ersetzt werden. Die beiden Spieler, die das dann übernommen haben, waren Zimbo Zimmermann und Shinta Appelkamp. Nicht sehr verwunderlich, oder? Das hatten wir uns eigentlich nach dem Spiel schon gedacht, dass die beiden rein rotieren werden, oder?
Also mich hat's komplett überrascht.
Ja, wirklich?
Unter der Woche hat dann ja Daniel Thun irgendwann gesagt, dass er nachdenkt, Appelkamp auf diese Position zu stellen. Mhm. Aber ich dachte eigentlich, nachdem man jetzt sehr, sehr häufig und deutlich gesehen hat, dass die Fortuna super instabil ist und wir eigentlich erst seit Neuestem wieder versuchen, mit Johannesson eben auf der offensiveren Position von der Doppel-Sechs zu spielen. Das war am Anfang der Saison ja auch eigentlich nicht möglich. Da musste Johannes auf der 10 spielen. Man hat dann ja sehr, sehr viel herumprobiert. Mittlerweile hat man es dann ja, glaube ich, jetzt in der Rückrunde erst seit kurzem wieder geschafft, Johannes irgendwie neben Haag dann da spielen zu lassen. Wenn man sich jetzt auch anschaut, wie die Spiele gelaufen sind, hat das ja nicht dafür gesorgt. Also man hat zwar die Spiele größtenteils positiv absolviert, aber man ist ja nicht stabil dadurch geworden. Wirklich nicht.
Das stimmt.
Und dann jetzt halt, wenn du dann eben beide austauschen musst, Haag und Johannes, um zu sagen, okay, mit Zimbo, der halt diese Saison seiner Form hinterherläuft, wenn wir mal das Hannover-Hinspiel ausklammern und dazu halt irgendwie auch auf der Sechs halt nicht so stark ist wie halt als Rechtsverteidiger, den da hinzustellen und dann halt Appelkamp daneben zu stellen, mit dem man ja auch häufig gerade so vor 2, vor 3, vor 4 Jahren immer mal, ich glaube vor allen Dingen bevor Tanaka da war, auch mehrfach auf dieser Position ausprobiert hat. Gerade auch in den letzten Jahren hat das dann ja auch oft defensiv nicht funktioniert. Also das war jetzt für mich nicht die Doppel-Sechs, wo ich gedacht hätte, boah, das muss sein. Ich war eigentlich eher davon ausgegangen, dass man das halt irgendwie anders löst. Ne? Dass man vielleicht irgendwie Haier und Zimmermann dahinstellt oder wie auch immer. Aber man hat sich dann eben für diese Variante entschieden und man hat sich auch für eine Systemumstellung entschieden.
Genau.
Also ne, man ist nämlich wieder von diesem 4-2-2-2 weggegangen, eben auf ein 4-3-3. Kwarteng halt eben auch auf eine dieser beiden Achterpositionen zurückgezogen. Van Breedel auf die Linksaußenposition und Jonan Jemets auf die Rechtsaußenposition gestellt. Also ist dann eben mit diesem 4-3-3 da reingegangen und um, glaube ich, dann halt ja diese drei zentralen Mittelfeldspieler, die da jetzt alle vielleicht irgendwie nicht auf ihrer absoluten Sahneposition gespielt haben, da ein bisschen zu entlasten, hat man, glaube ich, dann eben auch ganz von Anfang an sich gedacht, dass man ja, dass man sich halt weit zurückziehen wird, dass man die Räume in der Verteidigung sehr, sehr eng halten wird und dass man eben vor allen Dingen umschalten wird.
Ja, also nochmal mit der Aufstellung, warum ich sage, dass ich nicht so verwundert war. Wir hatten natürlich schon gesagt, dass unser Schweizer Taschenmesser kann vielleicht da dann direkt auf der nächsten Position sich ausprobieren. Also ich fand ihn jetzt, was die Defensivarbeit anging, auch wenn die Abstimmung ganz oft nicht gepasst hat, gar nicht so komplett übel. Es war ein ordentlicher Einstand. Da war eher die Lundahl-Seite, auf der viel gebrannt hat, gegen Ulm. Und deshalb fand ich es jetzt auch okay, ihn auf der Position erstmal drin zu lassen, um ihn irgendwie mal in die Mannschaft einzubinden. Und wir wissen halt auch nicht so genau, und das war ja die Voraussetzung, dass Haier in die Mitte gezogen werden konnte, wie der Leistungs- und Gesundheitsstand von Nicolas Gavoury ist. Also ich meine, der kam jetzt zur 86. Minute. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass er noch nicht für 90 Minuten oder auch nur für, keine Ahnung, 60 Minuten fit war. Und das war ja die absolute Voraussetzung dafür, dass man Haier in die Mitte hätte ziehen können.
Ah, ich hätte mir vielleicht auch vorstellen können, dass man Lunda halt irgendwie auf links stellt und dann weiß ich nicht. Also ich für mich, man hätte sehr viel rumschieben müssen, aber für mich stand halt quasi außer der Frage, dass Appelkamp halt die Doppel-Sechs spielt, weil ich halt eben davon ausgegangen bin, dass man auf keinen Fall nochmal das System ändert. Das war eben auch eine Voraussetzung. Mhm. Ne? Also das so rum habe ich halt gedacht. Ich habe halt gedacht, okay, wir haben jetzt mit dem 4-2-2-2 ein System, das endlich funktioniert. Daran wird nicht herumgedoktert. Mhm. So, und dass man das dann aber doch gemacht hat, das hat eben dafür gesorgt, dass meine ganzen vorherigen Annahmen dann halt zum Einsturz gebracht wurden. So, dass Gavoury mit Sicherheit nicht die Luft für viel mehr hatte, das ist klar. Absolut.
Und jetzt, was würdest du sagen? Man hat einen Punkt aus Hannover geholt, was jetzt erstmal gar nicht so schlecht ist. Insgesamt hätte man das Spiel natürlich, so wie ich es in der Zusammenfassung und nach allen Statistiken gesehen habe und in den 15 Minuten, in denen mich die Deutsche Bahn hat auch sehen lassen, wo ich jetzt im Nachhinein gehört habe, das waren eher die stärkeren Minuten von Fortuna. Da fand ich aber trotzdem auch Hannover leicht stärker. Also im Grunde genommen war es ja auch nach allen Statistiken und Expected Goals und was, ein Spiel eigentlich, was man hätte durchaus verlieren können, müssen, weiß ich nicht. Man geht ja auch in Führung. Das ist natürlich auch doof, dass man dann so schnell wieder den Ausgleich bekommt. Also würdest du sagen, dass das auch am System gelegen hat, dass man gegen Hannover den Zugriff nicht so bekommen hat oder daran, dass man halt einfach ja, wichtige Spieler ersetzen musste?
Oh, schwer zu sagen. Also den Zugriff hatte man eigentlich. Also ich fand, man hat das, es war irgendwie in der Art und Weise, wie man aufstellen musste, war eigentlich ab der ersten Minute klar, Wir ziehen uns hier zurück, es geht nicht anders, wir müssen das irgendwie leidenschaftlich verteidigen und müssen umschalten. Das Umschalten hat dann oft nicht so gut geklappt. Das hat natürlich irgendwie zum Teil damit zu tun gehabt, dass gerade auf der linken Seite Haier und von Brederode finde ich bisher noch nicht so gut zueinander passen. Ist auch, glaube ich, schwierig mit so zwei Rechtsfüßen, die beide eigentlich eher nach innen ziehen. Und noch schlimmer war es halt eigentlich auf rechts, wo halt Niemetz eigentlich fast die meiste Zeit des Spiels, auch wenn er viel weniger technische Fehler gemacht hat als sonst, aber eben auch große Teile des Spiels eher ein Fremdkörper war. Und dann in diesem Zusammenspiel Niemetz und Lundahl auf der rechten Seite, das hat wirklich überhaupt gar nicht funktioniert. Also was ganz gut funktioniert hat, war, stellenweise, dass Appelkamp halt ab und zu mal ein paar gute Bälle gespielt hat. Also der ist wirklich dabei, langsam irgendwie wieder zu alter Form zu kommen. Was eben nicht so gut funktioniert hat, war halt Momo Quateng. Der hing irgendwie ziemlich in der Luft. Also der war mit Sicherheit in dieser Achterposition nicht die allerbeste Besetzung. Das würde ich auch gerne wieder in die Mottenkiste packen. Dem ging es dann nach der erneuten Systemumstellung in der zweiten Halbzeit wieder viel, viel besser. Da hatte er dann wieder wirklich ein paar gute Aktionen. Aber ja, insgesamt, wenn man das zusammenfasst, es ging eigentlich die meiste Zeit des Spiels darum, ja, irgendwie Hannover so daran zu hindern, dass sie halt irgendwie in wirklich gute Abschlüsse kommen, dass man es halt irgendwie über die Zeit bekommt. Und das hat man geschafft. Also Hannover hatte super viele Abschlüsse, war viel, viel aktiver, war die ganze Zeit spielbestimmt, aber es gab eigentlich kaum wirklich zwingende Situationen, wo man hätte sagen können, da muss Hannover das Tor machen. Und deswegen kann man sich da mit Sicherheit nicht beschweren, wenn irgendeine dieser vielen Halbchancen von Hannover reingeht. Es ist aber jetzt auch nicht ein komplett unverdienter Punkt anhand der Chancen, die es gab, und schon gar nicht, glaube ich, wenn man sieht, wie die Mannschaft eben gearbeitet hat. Und dann finde ich, kann man am Ende absolut zufrieden damit sein, dass man da einen Punkt geholt hat.
Gut, aber ich meine, so der, das ist zwar eine random Statistik, aber der X-Goals-Wert, den finde ich ja immer schon einen, den ich mir als erstes, wenn ich so ein Spiel erstmal nicht gesehen habe, unter die Lupe nehme. Der sagt ja schon, also da steht es 2,25 zu 0,57. In meinen Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, hat halt auch auf jeden Fall Hannover die deutlich besseren Chancen. Ich sag mal so vom Spielverlauf, dass man halt in Führung geht, quasi mit dem ersten Abschluss, so scheint es ja gewesen zu sein, ist das natürlich wie gemalt für Fortuna. Und da ist es halt einfach traurig, dass sie es nicht länger mit der Führung im Rücken gestalten konnten oder die Führung in die Pause mitnehmen. Aber ansonsten würde ich schon sagen, absolut glücklicher, oder? Kein verdienter Punkt. Also sagen mir zumindest alle Statistiken, die ich lesen kann und alle Zusammenfassungen und die paar Minuten, die ich gesehen habe. Also klar kann da Pičinović irgendwie in der 79. Minute auch das Spiel noch wieder auf den Kopf stellen, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
Ja, also ich finde, es ist halt ein bisschen was von beidem. Du kannst dich, wie gesagt, wirklich nicht beschweren, wenn Hannover das gewinnt, aber dass halt dieser Expected Goals Wert so hoch ist, das ist eher so ein Aufsummieren von Halbchancen. Und bei Sky in der Live-Übertragung war auch Expected Goals Wert von Hannover, glaube ich, nur 1,2, 1,4, irgendwie sowas. Also da geht es ja auch immer so ein bisschen darum, wie das genau gemessen wird. Je nachdem, welche Statistik man da bemüht, finde auch, dass jetzt der Wert, den du da genannt hast, mit 2,2 ist ein bisschen hoch. Und es ist ja auch nicht immer ist ja auch dann immer nicht die letzte allgemeingültige Weisheit, sich auf diesen Expected Goals Wert irgendwie zu verlassen.
Nee, das
Und
stimmt.
da ist die Wahrheit halt eben auch, dass Hannover viele Chancen hatte, aber halt wenig, was halt
Zwingendes.
wirklich, genau, was halt eben komplett zwingend war. Und selbst ein Tor entsteht ja irgendwie auch so ein bisschen glücklich, wie dieser Ball da halt irgendwie reintropft. Und ja, aber natürlich hast du komplett recht. Man muss sich als Fortuna schon eben vorwerfen lassen, dass man sehr, sehr wenig Gefahr nach vorne entwickelt hat, ne? Also ich glaube, dieser Schuss von Pečinović in der zweiten Halbzeit, so rund um die 80. Minute, ist, glaube ich, der erste richtige Abschluss in der zweiten Halbzeit, mit dem ersten richtigen Torschuss irgendwie in der, weiß ich nicht, 25., 30. Minute, sowas, geht man in der ersten Halbzeit in Führung. Da sieht man schon, dass man wirklich nicht so wahnsinnig viele Abschlüsse gehabt hat. Und was es irgendwie umso ärgerlicher macht, ist, dass man ja auch gerade in der Art und Weise, wie eben dieses 1:0 fällt, man ja auch eigentlich sieht, wie man Hannover vielleicht auch häufiger hätte knacken können, weil die sind schon auch immer mal wieder, natürlich nicht die ganze Zeit, aber halt immer mal wieder sehr, sehr aggressiv halt vorne drauf gegangen, standen dann hinten sehr offen, und wenn dann halt so ein Ball von Kastenmeier kommt, der einfach sehr, sehr viel Qualität hat, genau zur richtigen Stelle, auf den Kopf von David Kobnatski fällt, der kann endlich mal einen dieser Bälle verlängern, genau wie er das, glaube ich, auch bei diesem Schuss von Pičinović in der 18. Minute halt tut.
Ja, ja.
Ja, und ja, und dann hast du halt eben Jonathan Jimenez, der wie immer wenig Aktion hatte in dem Spiel, aber dann wieder diese eine Aktion hat, die er eigentlich immer nur als Einwechselspieler hat. Diesmal hat er sie eben auch mal als Startspieler, absolut hervorragend. Ne? Es kommt eben ne, darauf an, innerhalb von einer Aktion einmal Schnelligkeit und Physis auszuspielen. Jimenez, er sprintet sich halt dann irgendwie diesen Ball gegen Halzenberg, ist eigentlich immer noch in der schwächeren Position, aber kann dann eben im Vollsprint Halzenberg einfach noch aus dem Weg schieben. Und das ist ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, einer der besten Verteidiger in der zweiten Liga. Ich glaube, der hat das nicht so richtig kommen sehen. Und ja, dann hatten wir jetzt eben noch das Auge, legt auch von Brederode. Und ja, und zu dem Zeitpunkt ist es natürlich glücklich, aber ich glaube, wenn man sich halt ein bisschen cleverer anstellt, hättest du da durchaus auch noch mehr machen können in dem Spiel, weil diese Räume sind halt schon auch immer mal wieder da gewesen. Man hat es aber eben nicht wirklich geschafft, diese Räume auch zu finden.
Ja, da erstmal möchte ich da nochmal herausstellen, dass dieser Kopfball, diese Verlängerung, die ist ja so punktgenau, also das ist schon auch stark gemacht, ne? Also Kovnatski hat einen großen Anteil, finde ich, an dem Treffer. Und natürlich, klar, wir haben gesehen, und das ist ja auch nicht unbekannt, was für einen spielstarken Torwart wir da hinten drin haben, der halt solche punktgenauen Bälle überhaupt auch erstmal spielen kann. Aber ich frage mich trotzdem, und ich habe, wie gesagt, ja nicht das komplette Spiel gesehen, gab es denn keine andere Idee, wie man Gefahr nach vorne machen will? Weil du hast jetzt eben gesagt, Shinta Appelkamp ist in aufsteigender Form. In diesen Zusammenschnitten und auch in den 10 Minuten, die ich gesehen habe, kommt er halt gar nicht vor, ne? Also, weil man halt überhaupt nicht sieht, wie Fortuna das Spiel aufziehen wollte. Aber und auch so, wenn man die Bewertung von Appelkamp anguckt, dann kommt er auch nicht mit guten Noten weg. Also gab es bis auf den langen Ball irgendeine Idee, die man es sehen konnte, wie Fortuna eigentlich zum Führungstor kommen will? Oder war eigentlich das ein Spiel, wo man gesagt hat, wir sind jetzt so ersatzgeschwächt, wir probieren hier mit Mann und Maus einen Punkt zu ermauern?
Ja, also es war schon eher das Letztere, aber es gab natürlich auch immer mal wieder Phasen, wo halt eben Hannover nicht komplett vorne drauf gegangen ist und so aggressiv attackiert hat. Und ja, da hat man es dann schon auch immer in ganz gute Phasen geschafft, aber da hat man eben auch gesehen, dass dann, glaube ich, ja, dass dann Appelkamp eben auch in einer Rolle war, die ihm eigentlich nicht so liegt, weil meistens, man hat das dann also immer mal wieder situativ auch geändert, dass man es dann doch wieder getauscht hat mit Zimbo, aber meistens ist es dann halt Appelkamp gewesen, der sich halt im Aufbau zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, und der ist dann auch, ja, der es dann irgendwie auch geschafft hat, den Ball irgendwie ins zweite Spieldrittel zu bekommen, aber da hat dann oft die Idee gefehlt, weil das dann, glaube ich, weder die Rolle von Zimbo ist, noch von Kvartengen, in dem Spiel halt irgendwie so richtig gewesen ist, das dann weiter zu verarbeiten, was aber vor allen Dingen da auch daran gelegen hat, dass man irgendwie dass man halt eben die Flügel nicht so richtig eingebunden hat. Also meistens ist der Ball dann auf die Flügel gegangen. Und da habe ich ja schon so ein bisschen die Probleme erläutert. Also auf links hat das noch viel, viel besser funktioniert. Meistens, wenn man es über rechts oder halb rechts so ein bisschen vorbereitet hat und dann irgendwie den Ball vielleicht irgendwie auch mal verlagern konnte, auch wenn das nie so wirklich gute qualitative Verlagerungen waren. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann immer schon eher links. Auf rechts sind wirklich einfach, ja, die Angriffe halt versandet, einfach weil du da, ja, eben oft nicht die Passqualität gehabt hast. Ja, und ich meine, die Idee war, das wahrscheinlich das ein bisschen asymmetrisch zu spielen meistens. Also wenn es dann funktioniert hat, wenn man dann im zweiten Spieldrittel gewesen ist, hat dann Lundahl oft noch wirklich Tiefe gegeben. Also der ist bis in die letzte Linie gegangen. Niemitz ist da noch so ein bisschen eingeschoben. Das hat aber wirklich ganz, ganz selten mal funktioniert und man hat eben aber auch gesehen, dass man halt versucht hat, und das hat man natürlich auch Appelkamp besonders angesehen, dass man eben auch bedacht war, da halt nicht in Konter zu laufen. So wie wir es jetzt, glaube ich, diese ganze Saison immer und immer mal wieder gesehen hat, sondern man hat wirklich darauf geachtet, dass man sich da halt nicht kalt erwischen lässt. Und das ist, glaube ich, für mich, auch wenn das halt dafür gesorgt hat, dass man da vielleicht etwas wenig Qualität insgesamt in dem Spiel halt gesehen hat, im Spiel nach vorne, ist das für mich der ganz große Pluspunkt, den ich halt aus diesem Spiel mitnehmen würde, dass man, auch wenn man ja durchaus immer auch mal wieder diese Phasen hatte, wo man mal im zweiten oder Spieldrittel gewesen ist oder es auch mal versucht hat, ins Letzte zu kommen, man hat, wenn man dann da den Ball verloren hat, hat man es immer wieder geschafft, rechtzeitig genug Spieler hinter den Ball zu bekommen, um dann halt wieder mit Überzahl oder mindestens Gleichzahl halt verteidigen zu können.
Ja, das ist ja auch eigentlich ganz schön. Also nach diesen zwei Spielen davor, sich wirklich an den Kopf packt und sagt, boah, muss man immer drei Tore schießen, um in dieser Liga dreifach zu punkten, dass man sich ein bisschen stabiler mal wieder präsentieren konnte und dass da dieser Fokus erstmal drauf ist, wo man jetzt die Viererkette umbauen musste und einen Moritz Heier einbauen musste und dann gleichzeitig auch noch so viel Wechsel im Mittelfeld hatte, dass man da erstmal einen Defensivfokus hat. Das ist ja auch eigentlich ein ganz guter Plan, vor allem wenn man sieht, dass Hannover ja die ganzen Punkte auch mit wenig Toren gemacht hat. Also da hätten ja auch einige, also zwei Gegentore gegen Hannover ist, glaube ich, für die meisten Mannschaften schon der Knockout gewesen. Man hat beim heimstärksten Team der Liga bisher ja auch gespielt. Also da kann man dann am Ende auch sagen, es war jetzt kein tolles Spiel, aber man hat einen Punkt geholt. Irgendwie bewerte ich diesen Punkt schon fast höher als den Sieg gegen Ulm vorher. Aber wie gesagt, ich habe ja das zweite Spiel auch weniger gesehen als das gegen Ulm. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden damit, nur es macht mir natürlich dann trotzdem Sorgen, wenn man halt in der Zusammenfassung nur sieht, dass der weite Ball von Kastenmeier das einzige Mittel war, was man da irgendwie spielerisch nach vorne eingesetzt hat. Jetzt
Ja,
ist eine noch,
gehe ich komplett mit. Ja,
ja.
gehe ich komplett mit. Es gab schon auch immer mal wieder so ein paar Situationen, wo es dann halt einfach, ja, das sind halt so Situationen, die es dann halt in keine Highlights halt schaffen, wo man schon irgendwie auch ganz gut mal am Strafraum gewesen ist. Hat dann halt eben nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, genau wie du sagst, dieser Punkt ist für mich auch, und die Art und Weise, wie man den geholt hat, ist wichtiger als der Sieg gegen Ulm. So, gerade wenn man sich eben auch anschaut. Also man darf wirklich nicht man darf nicht unterbewerten, wie unterlegen man da im zentralen Mittelfeld gewesen ist, gerade körperlich. Also Hannover hat das relativ früh erkannt und immer wieder ausgenutzt, dass halt einfach deren zentrale Mittelfeldspieler einfach ganz, ganz klar die Oberhand hatten. Also vor allen Dingen in der Luft, ne? Also generell war, glaube ich, die Hannoveraner Mannschaft viel, viel größer gewachsen als die der Fortuna, aber gerade auf diesen zentralen Positionen, wie häufig man da halt Bälle gespielt hat, die dann halt oft gar nicht so richtig zu so Kopfballduellen geworden sind, weil halt Zimmo und Appelkamp es gar nicht versuchen mussten, da irgendwie gegen, weiß ich nicht, einen Kunze zum Beispiel irgendwelche Duelle zu führen. Wie oft man halt ja einfach Zimbo und Appelkamp eben in so Zweikämpfe geschickt hat, die sie halt kaum gewinnen konnten, weil sie halt einfach von physisch stärkeren Spielern halt da aus dem Weg geschoben werden konnten, besonders eben auch mit so Lobbällen. Also Hannover hat super viel so halt so hohe Bälle, also die sogar einfach so von oben runtergefallen sind. Also einfach nur so Lobbälle in Richtung von Appelkamp und Zimbo gespielt, sodass die halt quasi warten mussten, bis der Ball irgendwie auf ihre Höhe runterkam. Und auch wenn sie halt die bessere Position zum Ball hatten, war dann halt, bis der Ball endlich bei ihnen war, dann halt ein Hannoveraner Spieler dahin gelaufen und konnte halt dann diesen Zweikampf führen und eigentlich diese zweiten Bälle fast immer gewinnen. Und das hat dann dauernd dafür gesorgt, dass Hannover halt relativ leicht klären konnte und eben auch zweite Bälle gewonnen hat, die eigentlich zur Fortuna geprallt sind. Und ja, das hat eben Hannover wirklich extrem in die Karten gespielt und dafür gesorgt, dass man wirklich auch große Probleme hatte, ja, irgendwie mal etwas Kontrolle übers Spiel mehr zu bekommen.
Ja, was eine Geschichte des Spiels auch ist, von der gesamten Kadersituation, wir haben darüber gesprochen, der Kader wurde erstmal ausgedünnt, dann hat er sich durch zwei gelbe Karten auch weiter ausgedünnt, dass tatsächlich Danny Latzer zu einem Zweitligaeinsatz gekommen ist. Der hat noch letztes Jahr, vor 9 Monaten, den letzten Einsatz für ein paar Minuten gehabt, glaube ich, für Schalke 04. Ist dann eigentlich im November geholt worden als, ich sag mal, der neue erfahrene Spieler, der die Jungen bei Fortuna Zweitvertretung führen soll, so wie wir den ja immer hatten und wie das vielleicht in Zukunft eine Rolle für Cello sein könnte oder ja, aber da fehlte ja jetzt seit Bocek klaffte da ja diese Lücke der Erfahrung, seit Bocek aufgehört hat, da hat man Danny Latzer geholt und jetzt kommt er da plötzlich zu seinem Bundesliga-Einsatz. In den Minuten, die ich geguckt habe, da war er schon auf dem Feld. Macht er eigentlich für mich so einen ganz, ganz guten Eindruck. Also gerade in so einem Kampfspiel. Das war ja eigentlich genau die Paradebesetzung für dieses Spiel gegen Hannover, so wie es sich mir da geboten hat. War das auf jeden Fall gut, den noch bringen zu können, oder?
Ja, fand ich auch. Also natürlich ist das, da darf man jetzt nicht überbewerten, was da jetzt irgendwie in diesen 20 Minuten da irgendwie noch passiert ist. Aber er hat auf jeden Fall Fortuna eben mit seiner Körperlichkeit, aber eben auch mit dieser Ruhe, die er da irgendwie am Ball gehabt hat, einfach in den Aktionen, hat der Fortuna einfach unglaublich gut getan. Und das hatte eben, glaube ich, aber auch vor allen Dingen die Gründe, dass man eben auch das System wieder umgestellt hat, ne? Also man bringt dann in der 68. Minute Lazar und Pejcinovic, Van Bredow wurde und Niemetz gehen raus, die beiden Außenstürmer, und man spielt dann halt eben wieder dieses System, was da jetzt auch nicht bekannt dafür gewesen ist, dass man da jetzt unfassbar stabil mit gewesen ist, aber man hat eben mit diesem System in den letzten Wochen halt eben Erfolge geholt und kriegt halt dadurch, finde ich, dann wirklich auch mehr Stabilität halt irgendwie rein für die letzten 20 Minuten. Und da war es, wie gesagt, wirklich gut, dass ja, das halt eben auch ein Daniel Lazar da irgendwie noch mal ein paar Minuten mithalten konnte. Und man, da ist jetzt nicht aufgefallen, dass er eigentlich ein Regionalligaspieler ist.
Ja, der scheint ja der zweiten Mannschaft auf jeden Fall mit seiner Erfahrung insofern auch gut zu tun, dass er ja in der Woche zuvor, genau an dem Tag, wo wir im Stadion gegen Ulm waren, die zweite Mannschaft zu einem 2:0 Auswärtssieg beim 1. FC Köln geführt hat, also 1. FC Köln 2. Also das kleine Derby hat Fortuna schon mal gewonnen und auch da war Latzer 86 Minuten mit von der Partie. Also so viel schon mal zu dem, was da so am Horizont auf uns zukommt. Sehr schön, weil auf der Bahnfahrt zurück muss ich zu meiner Schande gestehen, als dann sich alle schon gegen Köln einschossen und Cologne, Cologne die Scheiße vom Dom gesungen haben, hatte ich es kurz nicht auf dem Schirm. Woher diese Euphorie da rührte. Und das lag natürlich daran, dass man das kleine Derby schon mal für sich entschieden hat. Also so viel zu Dani Lazar. Da haben wir den kleinen Derby-Sieg auch noch in der Folge untergebracht.
Ja, ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert, weil ich glaube, wenn ich würde mich gar nicht so schlecht fühlen, wenn man vielleicht auch noch durchaus in weiteren Wochen in nächster Zeit Dani Latzer auf der Bank hätte und den halt immer mal wieder für so kleinere 10, 20 Minuten Einsätze halt irgendwie reinschmeißen könnte, gerade wenn es halt irgendwie darum geht, mal ein bisschen Stabilität und Ruhe irgendwie reinzubekommen. Latzer hat sich jetzt da, glaube ich, auch schon zu Wort gemeldet und gesagt, dass er das nicht ausschließen möchte, wenn er unbedingt gebraucht wird, aber dass er eigentlich sich schon sehr, sehr bewusst dazu entschieden hat, halt in die Regionalliga zu gehen und dass er da auch ganz, ganz klar seinen Platz sieht und das wird natürlich auch seine Berechtigung haben. Ne? Also ich glaube, ein Spieler fühlt ja schon sehr, sehr deutlich, glaube ich, wann was er halt irgendwie körperlich noch gehen kann und was nicht. Von daher sollten wir jetzt, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das jetzt die Lösung unserer Probleme ist. Die Zote kann das, glaube ich, ja auch relativ gut gebrauchen, so jemanden zu haben, weil auch wenn es da jetzt ja gar nicht so schlecht aussieht, mit dem Klassenerhalt ist das auf jeden Fall noch eine ziemliche Aufgabe, die sie dann meistern muss. Mhm. Aber ganz klar ist natürlich auch, es muss natürlich immer der Erfolg der ersten Mannschaft an erster Stelle stehen. Aber ob das halt dann eben für so einen Spieler in dieser Position auch so gilt, das ist natürlich ganz was anderes. Und es kann ja auch eigentlich nicht mehr als eine ganz kurzfristige Notantwort halt eben sein und eben dann hoffentlich in den nächsten Wochen vielleicht eben auch besser aufzufangen. Auch wenn, ja, wahrscheinlich so rein vom Spielerprofil Daniel Latzer halt derjenige ist, der halt irgendwie am meisten derjenige ist, der halt so eine klare Sechs verkörpert, oder?
Ja, das stimmt. Das ist trotz allem natürlich nicht ein, also die Startelf-Version. Wir haben ja immer einfach den gefordert, die gesamte Winterpause über und es wird jetzt nicht am Ende Dani Latzer werden. Da können wir mal von ausgehen. Mal sehen, was passiert, wenn tatsächlich Emma nochmal richtig durchstarten sollte in dieser Saison. Und dann können wir ja vielleicht Herrn Heyer mal auf der 6 sehen. Schauen wir mal.
Ja, also das würde ich auch ganz gerne sehen. Gegen Hannover hat das dann ja noch, glaube ich, die letzten 5 Minuten gespielt, nachdem Zimbo raus war. Ansonsten hat er jetzt dann ja wieder eben wieder als Linksverteidiger gespielt. Ja, und auch da muss ich sagen, ist eigentlich jetzt wenig Neues hinzugekommen zu den Erkenntnissen aus dem Ulm-Spiel. Auch gegen Ulm hat er, glaube ich, schon in den letzten 30 Minuten irgendwie 2, 3 kleinere Fehler. Auch gegen Hannover war es jetzt auf jeden Fall seine Seite, die defensiv die viel, viel problematischere war. Also beim Gegentor sieht man es ja eigentlich exemplarisch, dass halt da die Abstimmung von Heyer zusammen mit Van Brederode halt überhaupt nicht passt. Und obwohl der Rechtsverteidiger von Hannover da eigentlich ganz alleine auf seiner Seite ist. Offensiv ist er halt eben auch in puncto Gegenspieler halt komplett alleine. Und was das halt irgendwie umso ärgerlicher macht, ist, dass das halt in den Minuten vorher schon häufiger vorgekommen war. Ne? Also das ist eigentlich was du absolut auf dem Schirm haben musst, dass Hannover immer diese Ablagen eben auf die eigene rechte Seite gespielt hat. Und da stand halt eben denen dann viele Male eben relativ unbedrängt. Und das hat man nicht in den Griff bekommen. Das hat halt eben auch Moritz Heyer nicht in den Griff bekommen. Und das war, ja, das war wirklich was ziemlich ärgerlich gewesen ist. Umso besser, dass man das vermeintliche Mismatch, das wir, glaube ich, alle vor dem Spiel gesehen haben, dass das nicht so deutlich ins Kontor geschlagen hat, nämlich Rabbi Matondo, der die Neuverpflichtung von Hannover 96 gegen Lundahl. Lundahl hat das bis auf so eine kleine Sequenz in der ersten Viertelstunde nach der Pause, wo Matondo wirklich, glaube ich, 2, 3 saugefährliche Aktionen hatte und ihn da ziemlich nass gemacht hat, hat er das gut im Griff gehabt, also eben vor allem die erste Halbzeit. Irgendwann war Matondo dann, glaube ich, müde und musste raus. Aber ja, in der ersten Halbzeit hat mich Grünwald da wirklich überzeugt, dass du dann wahrscheinlich Matondo nicht über das ganze Spiel ausgeschaltet bekommst, okay. Aber wie gesagt, offensiv war das halt eben sehr, sehr wenig wieder.
So kam dann der Spieler, mir war das gar nicht mit dem Vornamen in aller Reichweite bewusst, mit dem großartigen Namen Thaddäus Momolu zum Zuge. Also wirklich ein Name, der mir runtergeht wie nichts anderes. Wunderbar. Aber ja, ich habe das in den paar Minuten dann auch zur Kenntnis genommen und generell auch von den Noten, die so verteilt wurden, scheint dieses Mismatch zumindest nicht ganz so arg gewesen zu sein. Und insgesamt hat sich ja die Abwehr auch, weil sie auch viel mehr unterstützt wurde durch den Rest der Mannschaft, gut geschlagen. Es war halt ein Defensivfokus und von daher, ich gehe da mit und nehme diesen Punkt gerne mit und sage, das war keine verlorenen 2 Punkte, sondern ein gewonnener Punkt, mit dem man zwar den Abstand nach oben jetzt auf 4 Punkte hat anwachsen lassen, aber weiterhin in der Position ist, über irgendetwas nachzudenken, was die Saison noch bringen könnte, weil ich denke, nach unten brauchen wir uns nicht mehr zu wenden. So, ja, hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht so klar gesagt. Man hat jetzt einfach nach der Winterpause nicht in überzeugender Manier, aber man hat Punkte eingesammelt und von daher geht es jetzt nur noch darum, wie lange spielt man da oben im Konzert mit. Und ich bin froh, dass wir ja, nach jetzt 4 Spielen in der Rückrunde überhaupt noch darüber reden.
Ja, absolut. Und ich finde, wenn wir dann jetzt auf die nächsten Wochen schauen, ist das ja auch echt eine spannende Konstellation. Also gerade wenn wir uns nochmal, wenn wir uns gerade nochmal vor Augen führen, dass wir ja diese Saison auswärts sehr stark sind und eher zu Hause die Probleme haben. Wenn ich jetzt auf die nächsten 7 Spiele gucke, dann geht es auswärts gegen die Mannschaften auf Tabellenplatz 1, 2 und 3. Also wenn wir nochmal Boden gut machen wollen, dann kann man das da mit der vermeintlichen Auswärtsstärke sehr, sehr gut machen. Und ja, die nächsten Spiele zu Hause sind gegen die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 11, 13, 18 und 15, also gegen Fürth, Hertha, Regensburg und Münster. Das sind halt schon Spiele, wo man sagen könnte, auch eine eher heimschwache Mannschaft könnte da durchaus mal was holen. Also bin gespannt, ob sich diese Trends, die wir da bisher gesehen haben, weiter so erkennen lassen oder ob sich das halt vielleicht ein bisschen umkehrt.
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass im nächsten Spiel gegen Hertha ich erstmal zufrieden damit bin, dass und alles Weitere erzählst du dann gleich, dass die noch mit Christian Fell kommen, weil ich hatte nach dem letzten Wochenende so arg die Vermutung, wir sind dann der erste Gegner von Hertha, der mit wo die mit frischem Wind und einem neuen Trainer kommen. Aber wie siehst du das?
Ja, also ich habe natürlich auch ein bisschen gefürchtet, dass man Fjell jetzt entlässt, aber auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen daran erinnert, wie ich im Herbst gefeixt habe, dass der FC dem eigenen erfolglosen Trainer noch ein weiteres Spiel gegeben hat. Und ich glaube, dieses eine weitere Spiel war dann der Auftakt einer langen Siegesserie, die es dazu geführt hat, dass die halt relativ weit oben stehen. Von daher will ich da jetzt gar nicht so optimistisch sein. Aber es kommt der Fortuna sicherlich trotzdem erstmal auf dem Papier zugute, dass da jetzt ein Gegner kommt, der auf jeden Fall ein bisschen angeschossen ist und der ziemlich an sich zweifelt nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge. Mhm. Ja, die Hertha, gegen die es dann am Samstagabend geht, ist, auch wenn sie, glaube ich, zu jetzt Beginn der Rückrunde noch gehofft haben, dass sie vielleicht auch noch in diesen Aufstiegskampf halt irgendwie mit eingreifen können, da jetzt eigentlich schon mehr oder weniger aussichtslos zurückgefallen, befindet sich da jetzt im Niemandsland der Tabelle, also auch nach unten sollte da wahrscheinlich nichts mehr gehen, aber das ist schon ziemlich ernüchternd, ist einfach über die gesamte Saison ziemlich unkonstant. Ja, dieses vermeintlich sehr aufregende Projekt mit dem Offensivfußball, für den Christian Fiel steht, steht vor dem Aus. Es ist eigentlich kaum denkbar, dass er halt bei einer Niederlage gegen die Fortuna noch weiter Trainer bleibt. Auch die Hertha ist, man kennt es, relativ auswärtsstark, dafür nicht so heimstark. Heimschwach heißt, man ist Punkt und Tor gleich mit Magdeburg, die schlechteste Mannschaft der Liga. Hat also nochmal 6 Punkte weniger zu Hause geholt, als die Fortuna es gemacht hat. Auswärts ist man dafür natürlich im Umkehrschluss ziemlich gut. Hat man 5 Punkte mehr geholt, als die Fortuna zu Hause geholt hat. Also da könnte man jetzt wieder, ähnlich wie ich das, glaube ich, jetzt gegen Ulm letztens gesagt habe, fast davon ausgehen, dass die Hertha der Favorit ist in dem Spiel. Weiß ich nicht, ob man da so mitgehen muss. Die Hertha hat immer noch unter dem ein oder anderen Verletzungsproblem zu kämpfen. Fabian Rehse ist jetzt endlich wieder zurück. Ein Spieler, für den man, glaube ich, sehr, sehr große Pläne gehabt hat. Vielleicht einer der besten Spieler der letzten Saison. Die ganze Saison, also große Teile der Saison ausgefallen. Man hat es nicht geschafft, Tabakovic zu ersetzen, der letzte Saison Torschützenkönig gewesen ist. Und ist eben an der einen oder anderen Stelle einfach immer noch so ein bisschen auf der Suche. Hat jetzt eigentlich die ganze Saison über immer mit einem 4-3-3 gespielt. Ist dann jetzt aber gegen Lautern das erste Mal leicht verändert. Also man hat jetzt gegen Kaiserslautern am vergangenen Samstag 0-1 verloren zu Hause. Ist dann da jetzt auch auf so eine leichte Asymmetrie gegangen, dass der Rechtsverteidiger Jonjo Kenny im Ballbesitz weiter nach vorne schiebt, dass man dann halt mit einer Dreierkette spielt, mit Ball, gegen den Ball, mit einer Viererkette. Das heißt, Kenny muss da sehr, sehr große Räume covern und auch wenn das halt immer relativ anspruchsvoll klingt, ist das eine Rolle, die wahrscheinlich für diesen Spieler ganz gut passt. Man hat auch eine deutliche Verbesserung gesehen, aber man hat trotzdem es nicht geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Ansonsten ist es immer noch so, dass die Hertha versucht, das alles mit viel Ballbesitz zu lösen. Da ist man in der Liga auf Rang 2 hinter den Magdeburgern. Besonders Kurzpassspiel ist Christian Fiel da wichtig und man hat eben auch die Spieler dazu. Man hat wirklich sehr, sehr starke Spieler im zentralen Mittelfeld mit diesem Ausnahmetalent Ibrahim Maza, man hat Michael Cuisance, man hat Dennis Hesser aus Heidenheim, wo er in der Bundesliga Stammspieler gewesen ist, abgeworben vor der Saison. Das ist schon sau viel Qualität. Also das sind Spieler, die dafür gesorgt haben, dass ein Michael Karbovnik, den wir ja auch noch kennen, eher nur so eine Art Rotationsspieler und kein Stammspieler auf dieser Position ist. Und die Fortuna muss unbedingt schauen, dass man es halt schafft, besonders Maza und Cuisance am Aufdrehen zu hindern. Deswegen ich eigentlich, glaube ich, empfehlen würde, wenn ich da die Entscheidungsgewalt hätte, dass man es nochmal in alter Tunscher Manier mit einer Manndeckung über den ganzen Platz versucht. Das Spiel von Hertha ist ziemlich linkslastig. Das bedeutet aber eben auch, dass man eigentlich auch für die Rechtsaußenposition die Idealbesetzung noch nicht wirklich gefunden hat. Man hat das jetzt an diesem Wochenende eben dadurch, dass man das erste Mal das System so ein bisschen geändert hat, versucht ein bisschen damit aufzufangen. Habe ich ja gerade erklärt, dass man eben den Rechtsverteidiger diese großen Räume covern lässt und eben als Schienenspieler benutzt, aber das hat eben vor allen Dingen damit zu tun, dass man einfach keinen richtigen Rechtsaußen hat. Man hat nominell natürlich Fabian Rehse, ein super starken Spieler für den linken Flügel. Der ist jetzt aber ständig ausgefallen und in seiner Abwesenheit hat sich halt Danny Scherhand auf der Linksaußenposition in die Mannschaft gespielt und auch zu einem Leistungsträger entwickelt. Ein Spieler, der stark nach innen zieht, eigentlich fast immer den Abschluss sucht, aber auch super schnell ist und 1-gegen-1 Situationen gewinnen kann. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Das Problem ist nur, jetzt hat man eben diese beiden Spieler für diese Position. Ich würde ehrlicherweise, wenn ich Christian Fell wäre, Fabian Rehse einfach nach rechts ziehen. Weiß ich nicht so genau, warum man das nicht gemacht hat. Gegen Lautern hat man dann Scherhand auf die Mittelstürmerposition gestellt und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da sollten wir wirklich hoffen, dass man das noch ein weiteres Mal versucht. Also damit nimmt sich Hertha klar eine der Stärken. Also Daumen drücken dafür. Ja, Anfälligkeit habe ich eben schon kurz angesprochen. Wenn die Hertha jetzt so weiterspielt, wie sie es gegen Kaiserslautern gemacht hat, ist halt Jonjo Kenny immer dadurch anfällig, dass er halt die rechte Seite alleine beackern muss. Da kann man natürlich irgendwie immer in den Rückraum spielen. Und der nominelle Linksverteidiger, Devaisio Sefauk, ist zwar schnell und hat eine gute Körperlichkeit, aber ist eigentlich auch kein etatmäßiger Linksverteidiger. Ist dann nicht ganz ideal für gecastet für diese Position und außerdem ziemlich fehleranfällig. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Manndeckung über den ganzen Platz ist vielleicht nicht so schlecht, wenn man gegen Hertha spielt. Die pressen ziemlich hoch und besonders viel Risiko gehen sie halt im Gegenpressing, also wenn sie den Ball gerade erst verloren haben. Wenn man da mit einer sauberen Qualität irgendwie mal es rausgespielt bekommt, dann sind die Räume immer da und sauber rausspielen kann halt eben auch heißen, genau wie wir es jetzt gegen Hannover gesehen haben, Florian Kastenmeier schlägt aus dem eigenen Strafraum, vielleicht sogar vom eigenen 5-Meter-Raum, einen sauberen Ball, der dann halt an der Mittellinie verlängert oder zumindest verlängert werden kann oder den man gut irgendwie zum Mitspieler abtropfen lässt und dann hat man sofort eben diese großen Räume zur Verfügung, um halt eben kontern zu können. Ob halt, also wie aggressiv Hertha jetzt in einem Auswärtsspiel spielen wird, es ist natürlich immer ein bisschen weniger, als sie das halt zu Hause machen, muss man sehen, aber das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, wo ich jetzt sagen würde, dass Hertha da zu knacken ist.
Ja, was stellt man da für eine Mannschaft auf? Also ich würde jetzt fast erwarten, dass man zu der Startformation vom Ulm-Spiel zurückgeht. Oder nicht?
Würde ich ehrlicherweise auch machen, ja. Also wenn man da jetzt die gleiche Personalsituation vorfindet, kann ich mir gut vorstellen, dass man das macht.
Also das einzige Fragezeichen für mich stellt sich halt bei der Rechtsverteidigerposition, weil ich jetzt irgendwie Lundahl vor allem vom Ulm-Spiel noch im Gedächtnis habe, aber er scheint das ja gegen Hannover vergessen gemacht. Ja, hat das ja irgendwie ausgebügelt, seine schwache Leistung gegen Ulm und von daher wahrscheinlich die Startelf.
So weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber eigentlich genau aus dem Grund, weswegen das jetzt wahrscheinlich so klang, würde ich ihn halt auch wieder aufstellen. Ist ein klarer Schwachpunkt im Spiel nach vorne, auf jeden Fall. Aber gerade, weil Lundahl dann gegen Rehse, also weil du halt auf der Seite gegen Rehse oder gegen Scherhand verteidigen musst, braucht es halt einen Spieler, der halt eigentlich genau das mitbringt, was Lundahl hat, nämlich überraschend mehr Geschwindigkeit, als man ihm halt zutraut und halt eben auch noch diese Physis für diese Zweikämpfe unter Tempo. Da wäre jetzt beispielsweise Zimmermann für mich
zu langsam.
Ganz klar.
Das stimmt. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass man die Elf sehen wird, die sich auch gegen Ulm beweisen konnte. Wobei man dann sagen muss, dass diese Viererkette, die sich ja jetzt anscheinend gefunden hat, das scheint ja das System zu sein, auch schon ein paar Wochen länger miteinander trainiert hat. Das kann ja vielleicht auch dazu führen, dass man selbst nicht mit einem Defensivfokus da ein bisschen stabiler aussieht als gegen Ulm. Das ist meine Hoffnung.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ob das dann wirklich reichen wird, müssen wir sehen. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt auch schon mal 2 Wochen in die Zukunft gucken wollen, dass mittlerweile, glaube ich, die halbe Mannschaft droht, die fünfte gelbe Karte zu sehen. Also, dass wir jetzt gerade dieses Martyrium hatten, ohne Haag und Johannesson zu spielen. Hat jetzt irgendwie nicht etwa dafür gesorgt, dass man da irgendwie wieder etwas sorgloser sein kann, sondern ich glaube, im Augenblick haben wir jetzt Appelkamp, Van Brederode, Kubnatski, Oberdorf, Lundahl und in Klammern gesetzt auch noch Cello, 4 gelbe Karten. Und das jetzt halt vor diesen entscheidenden Wochen, die da jetzt auf uns zukommen. Ja, nicht ganz ideal, aber ja, das soll natürlich jetzt diese Woche eigentlich erstmal noch nicht unsere Sorge sein, sondern erstmal, wie man die Punkte gegen Hertha holt.
Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, inwiefern man schafft, die Mannschaft davon, von solchen Gedanken abzuschirmen. Und ich meine, jeder will wahrscheinlich gerne beim Derby auf dem Platz stehen, ab der ersten Minute. Aber wenn man das Spiel gegen Hertha nicht gewinnt, dann geht es da auch wirklich nur noch um die Ehre gegen Köln.
Ja, so weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen.
Ja, weil wir kennen ja die Liga.
Eben. Aber ja, man sieht natürlich jetzt auch, dass gerade ne, dass halt Lautern sehr, sehr stark ist. Man sieht, dass die ersten beiden Positionen jetzt, glaube ich, schon 4 Punkte weg sind oder sogar 5 Punkte weg sind, die ja eben auch sehr, sehr starke Kader haben und wo es noch unwahrscheinlicher ist, die mal einzufangen. Als das jetzt so wäre, wie, weiß ich nicht, zu anderen Zeitpunkten der Saison, als da irgendwie Karlsruhe und Magdeburg gestanden haben. Ja, von da hast du schon recht. Ein Sieg würde ganz gut tun, aber das gilt natürlich für das Spiel gegen Hertha genauso wie für die ja, weiteren Spiele der Saison eben zu 100% genauso.
Ja. Super. Dann hoffen wir mal darauf, dass uns das Samstagabend-Topspiel dazu gereicht, weitere 3 Punkte auf unser Punktekonto hinzuzufügen und dass wir nächste Woche das besprechen und dann auch vielleicht wieder in einer größeren Besetzung, denn wie ihr gemerkt habt, wir haben keine zweite Mannschaft, aus der man mal eben einen Ergänzungsspieler hochziehen kann. In dem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.